Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Mich hat diese Woche dieses eine Video ganz schön beschäftigt, Jenny. Und warum, das erkläre ich gleich. Aber ich möchte einfach mal diese Erfahrung mit dir teilen. Und deswegen spiele ich mal ein paar Ausschnitte vor. Das geht los mit einem Mann, der mit einer Kamera durch ein Krankenhaus läuft.
Die meiste Zeit über ist gar nichts los. Schauen wir mal hier an. Also die sind zwar da hinten in den Zelten, in den Zweien, die jetzt leer sind. Aber was mich wundert, das ist doch nicht der Ausnahmezustand, der in den Medien beschrieben wird.
Ja, dieser Mann, der da spricht, der ist da gerade im Berliner Virchow-Klinikum und er zeigt da so leere Hallen, sind leere Stühle,
okay.
Ist niemand da.
Ich kann es mir vorstellen, diese Stoßrichtungen, die das geht, das soll sozusagen dieses Bild vermitteln. Wir sitzen hier zu Hause und hören überall Krise, Krise und er ist da aber im Krankenhaus und kann das alles gar nicht sehen, alles ruhig,
genau,
warum
gar
diese Panikmache.
Genau, und das sagen ihm sogar angeblich auch Leute in der Klinik, dass das alles überzogen ist.
Ich habe auch gefragt, ja, wieso, das sieht doch nicht aus wie ein Katastrophenfall, und da sagte einer der Mitarbeiter, die übrigens alle, die waren alle sehr kritisch gegenüber den Medien hier. Das ist alles übertrieben und so.
Okay.
Also dieses Video, es ist so eine Art Doku, das ist fast eine Dreiviertelstunde lang. Und irgendwann kommt dann noch so ein Arzt zu Wort, der, so heißt es jedenfalls im Video, sich ganz, ganz toll mit Virologie auskennen soll und der dann auch Zweifel äußert über die Schwere der Pandemie.
Diese 10.000 Corona-Toten, ja, die könnten schlimm sein. Die Frage, die sich aber stellt, waren das wirklich auch nur Corona-Tote?
Und dann kommt nämlich diese gerade populäre Theorie zur Geltung, von wegen sind das Leute, die an Corona sterben oder zufällig mit Corona, aber sie sterben an eigentlich irgendwas anderem.
Okay, also ich habe das Gefühl, ich habe so Stimmen auch schon hier und da vernommen, aber ich merke schon so, wo habe ich das jetzt nochmal gehört? Es klingt natürlich jetzt alles dubios, ne? Und ich frage mich so, wo hast du das her? Wer steckt dahinter?
Ja.
Klär uns mal auf.
Okay, also das ist so ein Video von einem Autor, würde ich mal sagen, aus dem rechten Spektrum. Den Namen möchte ich jetzt bewusst nicht nennen, um jetzt dem Video nicht noch mehr Aufmerksamkeit zu bescheren. Denn das ist jetzt auch wirklich keine journalistisch einwandfreie Doku, die eine überraschende Wahrheit aufdeckt, die vor uns geheim gehalten wurde, sondern es ist eigentlich ein ziemlich gefährliches Stück Falschinformation, das sich aber sehr, sehr stark verbreitet hat. Also alleine ein Post von diesem Video auf Facebook, der soll über 100.000 Views gehabt haben. Und die Faktencheckerinnen und Faktenchecker vom ZDF und vom Korrektiv, die warnen auch vor diesem Video.
Okay, und wovor warnen die jetzt genau? Also sagen die da was zum Inhalt?
Also ja, die sagen, dass das natürlich Quatsch ist, was da erzählt wird. Also zum Beispiel dem ZDF, da erklärte die Sprecherin der Berliner Charité, zu der auch das Virchow-Klinikum gehört, es war nicht die Corona-Aufnahmestelle, die gefilmt wurde, sondern es war eine Rettungsstelle, in der gerade einfach weniger los ist als sonst. Zumal dann auch noch abends gefilmt wurde, wo es eh nochmal ein bisschen ruhiger ist. Und der Arzt, der da über dieses Virus aufklärt und diese Theorien in den Raum stellt, der sei auch kein richtiger Virologe oder Experte auf dem Gebiet, sondern er ist Zahnarzt.
Okay, also dieses Video, das ist offenbar irgendwo im Internet aufgetaucht und aufgeklärt wurde das dann im ZDF, was ja ziemlich viel Reichweite hat.
Ja.
Jetzt könnte man ja eigentlich sagen, ist doch super, diese Geschichte, die erzählt davon, dass unser System funktioniert. Das wurde aufgeklärt, aber ist es so?
Ja, also man könnte sogar das noch sogar noch positiver auslegen. Das Video wurde sogar auf Facebook und YouTube gesperrt. Da könnte man auch sagen, okay, die Plattformen haben offenbar hier auch noch ihre Verantwortung wahrgenommen. Aber es hat mir dann trotzdem nochmal zu denken gegeben. Und das hat zwei Gründe. Also erstens, das Video ist ja nicht aus der Welt. Also es wurde zwar gesperrt, es wurde aufgeklärt, aber es gibt immer noch Re-Uploads auf YouTube. Da habe ich das jetzt zum Beispiel gefunden und konnte es mir noch in Gänze anschauen. Und es gibt es natürlich auch auf anderen Kanälen, Facebook-Seiten und so weiter. Also man kann sagen, das Video wird weiterhin verbreitet und dass es gesperrt wird, das gibt dem Macher eigentlich noch mehr Munition zu sagen, guck mal, da wird meine Wahrheit unterdrückt von den großen Plattformen, von den großen Medien. Und aber zwei Zweitens, und das ist, glaube ich, noch viel dringlicher, ist, dass ich glaube, dass diese Kommentare unterm Video, die sind gerade brandgefährlich. Hier, ich habe dir einen ausgedruckt, ich hole den mal hervor und
oh
du kannst
Gott.
Den
so,
ja vielleicht so ein, kurz vorlesen.
So ein drunter Kommentar von so einem YouTube-Video ist das jetzt. Okay, also. Bis jetzt die bestrecherchierte und stimmigste Doku zu dem Thema. Ah ja, ich beobachte seit Mitte Januar alle Kanäle, aber das hier ist genau das, was ich denke und vor allem wahrnehme und fühle. Und die Tatsachen sprechen ja für sich, super Beitrag.
Ja.
Also die Tatsachen sprechen ja für sich, das ist, ich finde, das klingt immer so unheimlich stark.
Ja, und auch dieses, diese Wahrheit fühle ich auch, also und du sagst sie so. Und ich wollte darum wissen, wie verbreitet sind eigentlich solche Geschichten gerade? Wer macht und wer verbreitet sie und warum? Und vielleicht auch am wichtigsten, welche Weltanschauung steckt dahinter? Und ich habe deswegen mit zwei ExpertInnen zum Thema gesprochen, von denen wir hier auch gleich hören werden. Das ist zum einen Caroline Schwarz, das ist eine freie Journalistin und Fact-Checkerin, die sich mit Rechtsextremismus und Desinformationskampagnen befasst und darüber auch ein Buch geschrieben hat, Hasskrieger heißt das. Und auch mit der Wiener Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel, deren Fachgebiet die neue Rechte ist und ihre Sprache und Narrative.
Also ich habe so das Gefühl, dass wir ja schon in den Medien auch viel darüber berichten, ja, über diese Verbreitung dieser Falschmeldungen und Fake News, das war ja schon früher irgendwie so ein großes Thema. Und jetzt denke ich mir natürlich so ein bisschen, ist das einfach so ein Medienthema und wir schauen darauf, weil uns das so packt, oder sind diese Falschinformationen tatsächlich so extrem verbreitet? Also wie verbreitet sind die?
Es gibt dazu jetzt nicht unbedingt irgendwelche Zahlen, die ich jetzt aus dem Hut zaubern kann, weil dazu ist es einfach zu früh. Aber ich habe deswegen mal bei Caroline Schwarz nachgefragt, der Fact-Checkerin.
Also es gibt eigentlich täglich Falschmeldungen und Verschwörungsmythen sind gerade auch schon sehr im Kommen, muss man leider sagen. Also da ist mehr zu beobachten als noch in den letzten Wochen.
Okay, also auf jeden Fall steigen sie an.
Es wird mehr, ja.
Was gibt es denn eigentlich für Verschwörungen und Falschinformationen? Sind das alles so Narrative, die man so kennt? Oder ist das was Neues, was jetzt erzählt wird?
Also es gibt so mehrere Stränge eigentlich, die in verschiedene Richtungen gehen und manchmal zusammenlaufen, manchmal total auseinander. Also der erste Strang, den man vielleicht benennen kann, ist das Virus als Biowaffe. Also ne, diese Verschwörung, das Virus, das kommt von Tieren, sondern da steckt irgendein geheimes Labor dahinter. Ist das so eine Verschwörungstheorie, die immer wieder herumgeistert. Dann gibt es noch etwas, was dem total zuwiderläuft, nämlich das Virus ist nämlich keine brandgefährliche Biowaffe, die uns irgendwie alle zerstören soll, sondern das ist überhaupt nicht gefährlich. Das ist ja weniger gefährlich als ein Schnupfen. Das ist vielleicht auch sowas, wo das Video, was ich vorhin zitiert habe, wo das so ein bisschen hinzielt. Und der dritte Strang, der wird dann so ein bisschen komplizierter und zielt vielleicht auch auf beide, oder kann an beide so ein bisschen andocken, dass diese Krise, in der wir jetzt sind, dass die benutzt wird, um irgendwas ganz anderes zu maskieren. Also, dass da irgendwelche geheimen Mächte am Werk sind, die ihre eigenen Ziele verfolgen, und was dann die Ziele sind, das ist dann von Verschwörungstheoretiker zu Verschwörungstheoretiker unterschiedlich.
Du bist ja jetzt in die Medien draufgestoßen, bei diesem einen Video. Aber wenn man jetzt sagt, die steigen an, muss man, um die zu finden, jetzt in irgendeinen 8chan-Channel abtauchen, irgendeinen Subreddit und sowas, um die zu finden? Oder sind die überall? Also wie erfolgreich sind die?
Ja, das finde ich total schwierig zu sagen, weil ich hatte jetzt vor der Sendung nicht unbedingt aktiv nach irgendwie Theorien gesucht, aber ich glaube,
man ist darauf gestoßen.
Genau, ich bin darauf gestoßen dann, aber ich glaube, viele Leute stoßen jetzt einfach zufällig darauf, weil das irgendwo bei Twitter durchrauscht oder vielleicht, weil irgendjemand in der Familien-WhatsApp-Gruppe mal irgendwas postet, was man von irgendwem geschickt bekommen hat.
Das klingt
oder
sehr
so
erfolgreich, ehrlich gesagt.
Ja, und ich wollte auch von Caroline Schwarz wissen, ob sie vielleicht jetzt erfolgreicher sind, also ob sie jetzt auf fruchtbaren Boden fallen.
Sie tun das auf jeden Fall. Also wir sehen in bestimmten Plattformen, wo Verschwörungstheoretiker unterwegs sind, dass die massiv an Zulauf gewinnen teilweise.
Und das fand ich aber auch total interessant, was Caroline Schwarz da gesagt hat, nämlich, dass man jetzt beobachten kann, dass sich jetzt Leute von diesen ja wahrscheinlich zufällig gefundenen Theorien dann langsam sammeln in irgendwelchen Verschwörungsgruppen und Kanälen, also vielleicht irgendwelchen Telegram-Kanälen oder Facebook-Seiten und so weiter und so fort, und dass man da eben einen Anstieg beobachten kann, also quasi so eine Verschwörungsmigration.
Das heißt, das sind tatsächlich Menschen eben dahinter, die das befördern. Ne? Mhm. Sozusagen dieser Zufälligkeitsgrad ist ziemlich niedrig. Okay, jetzt hast du ja vorhin erzählt von den Fact-Checkern und wir hatten irgendwie so das Gefühl, ist doch super, immerhin wird das aufgedeckt. Aber das Problem ist, diese Falschinformationen, die sind in der Welt. Wie arbeitet man dagegen an? Also wie arbeiten Fact-Checker dagegen an?
Ja, die haben jetzt wirklich sehr viel zu tun, hat mir Caroline Schwarz erzählt. Ja, also
kann ich mir vorstellen.
International, nicht nur in Deutschland. Redaktionen bauen ihre Fact-Checking-Teams aus in Spanien, in den USA, in Deutschland, in Frankreich. Und alle sind eigentlich ja fast schon am Limit, weil ganz, ganz viele Leute auch zu ihnen kommen, auch ganz normale Nutzerinnen und Nutzer und fragen. Aber diese Arbeit der Fact-CheckerInnen, die steht im Moment vor ziemlich großen Herausforderungen.
Wenn Ministerien, wenn andere Institutionen, Landratsämter oder wer auch immer betroffen ist, nicht rechtzeitig antworten, dann kann man eben auch keinen Faktencheck vollständig abliefern. Und das ist natürlich ein wichtiger Faktor. Und in einer Situation, in der Ämter, Ministerien anders besetzt sind, an unterschiedlichen Schwerpunkten arbeiten und nochmal zusätzlich mehr zu tun haben, ist das nochmal eine zusätzliche Herausforderung.
Haben die mittlerweile was rausbekommen über diese große Frage, wer produziert eigentlich diese ganzen Fake News? Wer steckt dahinter?
Ja, und da gibt es schon so ein paar Erkenntnisse. Also zum Beispiel laut dem Tagesspiegel, da befürchtet der Berliner Verfassungsschutz in einem internen Papier einen Anstieg von extremistischer Agitation. Also da geht es um Rechtsextreme, um Salafisten, um Linksextreme. Soll ganz, ganz viele Gruppen geben, die jetzt ganz gezielt Falschinformationen streuen und so diese Krise für sich nutzen wollen. Und dann gibt es zum Beispiel den Bundesantisemitismusbeauftragten Felix Klein, der warnt, dass jetzt viele antijüdische Verschwörungstheorien verbreitet werden. Also es ist klar, dass extremistische Gruppierungen jetzt viel machen. Und ich möchte mich hier jetzt in unserer Sendung auf den Rechtsextremismus konzentrieren, weil mir, aber auch den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die Gefahr hier am größten und auch am dringendsten erscheint. Und das war dann auch die Meinung von Natascha Strobel, mit der ich gesprochen habe. Natascha Strobel, Politikwissenschaftlerin aus Wien. Und mit ihr habe ich so ein bisschen darüber gesprochen. Und dann im Gespräch sind wir dann so ein bisschen darauf gekommen, was interessant war. Am Anfang taten sich eigentlich rechtsextreme Kräfte sogar sehr, sehr schwer damit, diese Krise für sich zu nutzen. Und der Erfolg für die Rechtsextremen, der kam erst dann, als sie die Kriegsmetapher für sich entdeckt haben. Also quasi wir im Krieg gegen Corona.
Weil in der Kriegsthematik, da kennt man sich aus, da hat man Bilder, da hat man eine Sprache dafür. Und wenn jetzt der Kampf gegen ein Virus genau dasselbe ist wie ein Krieg, dann findet man doch wieder eine Sprache.
Diese Kriegsmetapher funktioniert eigentlich ganz perfide. Also zum einen macht sie was ganz Nationalistisches. Also sie sagt, okay, da gibt es einen Krieg, da gibt es eine Seite, wir, das Volk, gegen das Virus. Also da wird so eine nationale Identität nochmal konstruiert. Und zum anderen gibt es der Krise dieses militärische Framing, das dann plötzlich ganz andere Forderungen und Ideen ermöglicht, sagt Strobel.
In der extremen Rechten wird es dann so geframed, dass es halt Momente gibt, wo die Schwachen und Alten einfach sterben müssen, damit die Starken und Jungen weiter bestehen können. Das ist ein ganz stark faschistisches Narrativ, das kennen wir in der Verherrlichung der Jugend und in dem Hass auf alles, was als schwach gilt. Es war auch eine der Logiken hinter der massenhaften Vernichtung von Juden und Jüdinnen, von Menschen mit Behinderung, von Roma und Sinti und so weiter. Es ist immer diese Idee, dass das Schwache weg muss.
Das ist ja so ein Anknüpfungspunkt natürlich auch an politische Debatten, die es gibt. Ich habe noch sehr präsent im Ohr diesen einen republikanischen Senator in den USA, der von sich gesagt hat, ich bin einfach einer der Älteren. Ich finde, das ist so, ich sterbe für mein Vaterland. Das ist, um das eben für, damit die Wirtschaft nicht zusammenbricht. Und das würde dann eben wieder zum Nachteil kommen für die jungen Leute. Und für die opfere ich mich auf. Ja, ja. Da war sozusagen so ein Patriotismus-Schwang damit, wo ich dachte, das ist genau kann so ein Anfang sein.
Da merkt man ja, Moment mal, also quasi, wenn das so eine rechtsextreme Argumentationslinie ist, dass die sich total schnell durchgesetzt hat, also in ganz, ganz verschiedene Bereiche, auch international.
Das, was mir hier so gefährlich erscheint, das sind irgendwie genau diese gesellschaftlichen Anknüpfungspunkte, wo so ein bisschen die Grenzen verwischen, was ist ein gefährlicher Diskurs und was ist ein schon etablierter Diskurs.
Genau, und am gefährlichsten ist nämlich, und da kommen wir nämlich jetzt wieder zum Ausgangspunkt, zu diesem Video zurück von den leeren Kliniken, am gefährlichsten ist, finde ich, dieses Narrativ vom ungefährlichen Virus. Weil was da mitschwingt, ist ja diese Forderung, man muss diese Maßnahmen, diese harten Maßnahmen runterfahren. Und da kann das anknüpfen. Das sieht Natascha Strobel sehr, sehr kritisch.
hier könnten sie gesellschaftlich andocken. Und wir sehen das ja auch, dass aus einem anderen Interesse andere Interessensgruppen in der Gesellschaft ähnliche Argumentationen vorbringen. Und wenn das ineinander geht, dann ist das schon eine starke quasi Macht, die hier dafür plädiert, dass jetzt eben Leute sterben müssen.
Also sie ringt da auch so ein bisschen nach Worten nach. Mhm. Ne? Das ist nicht auf den ersten Blick erkennbar, sondern das sind erst die Auswirkungen, die dann so erspürbar machen, wo das alles, wo sich das hinentwickelt und was dann gefährlich werden
könnte. Ja, genau. Und diese Anknüpfungspunkte, gerade bei dieser Argumentation, sind ja dann bei ganz, ganz vielen gesellschaftlichen Gruppen. Ja? Also bei Leuten, die für Freiheitsrechte einstehen, bei Leuten, die sagen, die sich Gedanken über die Wirtschaft machen und sowas. Und das ist total gefährlich, weil da eigentlich eine zutiefst faschistische Ideologie dahinter steckt, nämlich eben
viral geht.
Genau, eine faschistische Ideologie viral geht.
Ja, ja, jetzt die Frage, wie kommen wir da wieder raus?
Ja, also ich habe Natascha Strobel gefragt und das ist ihr Vorschlag.
Im Großen, dass wir Perspektive brauchen, dass wir wissen müssen, wie es weitergeht, dass Leute ehrlich zu uns sind und sagen, okay, jetzt ist dieser Schritt, dann ist der Schritt, dann ist der Schritt, dann ist der Schritt. Und am allerwichtigsten ist immer Solidarität, denn wenn man Angst hat, und wenn man alleine ist und diese Situation zwingt uns zu beiden, ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, dass Leute da sind und einen nicht im Stich lassen. Und dabei ist es egal, ob man jetzt quasi körperlich die Risikogruppe ist oder ob man einfach psychisch mit der Situation nicht zurechtkommt oder ob man einfach finanzielle Ängste hat. Alle Leute müssen wissen, dass ganz viele Leute bereit sind, ihnen zu helfen. Das ist im Endeffekt Gesellschaft.